Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 7. Erwachsene politisch bilden. Einblicke, Ansätze, Initiativen. Politische Bildung ist in der Erwachsenenbildung fest verankert. Es gibt Vorträge, Seminare und ganze Fortbildungsreihen. Es gibt Bildungsorganisationen, die sich mit ihrer Arbeit ganz diesem Thema widmen. Es gibt mit der Bundes- und den Landeszentralen für politische Bildung öffentliche Stellen, die politische Bildungsarbeit umsetzen und fördern. Es gibt zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für Teilhabe und Demokratie stark machen. Diese 7. Staffel von Epale Insights versucht, dieses heterogene Feld im Gespräch mit verschiedenen AkteurInnen auszuleuchten und zeigt dabei, dass es genau diese Vielfalt braucht, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich zu engagieren und gemeinsam Gesellschaft zu gestalten. Folge 3. Wie politische Bildung in der Praxis aussehen kann. Begegnung, Diskurs, Teilhabe, Mündigkeit, Demokratiewissen. Das sind kurz gefasst die zentralen Elemente von politischer Bildung, so wie meine GesprächspartnerInnen sie in Folge 1 formuliert haben. Und dass die Rahmenbedingungen ein hohes Maß an Kreativität erfordern, das wurde in Folge 2 auch schon deutlich. Für Personen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, stellt sich dann die Frage, wie machen wir das mit der politischen Bildung eigentlich ganz konkret? Carsten Schneider, Direktor des Landesverbands der Volkshochschulen Schleswig-Holstein, hat in seiner Funktion einen Überblick über das, was in den 136 Volkshochschulen im Norden so läuft. Mit dem Anspruch, Bildung für alle zu bieten und aufgrund der Erfahrung, dass zu Angeboten der politischen Bildung oft Menschen kommen, die sowieso schon interessiert sind am Thema, entstehen dann vielerorts innovative Ideen. Zum Beispiel in Kiel.
Wir durften dieses Jahr nochmal 2 zusätzliche Grundbildungszentren in Schleswig-Holstein etablieren. Die werden vom Bildungsministerium Schleswig-Holstein gefördert. Die machen Angebote im Bereich Alphabetisierung, im Bereich verschiedener Grundbildungskompetenzen, bereiten vor auf das Nachholen von einem Schulabschluss. Wir haben die inzwischen an 7 Volkshochschulen etabliert seit diesem Jahr. Und zum Beispiel die Förder-VHS in Kiel hat zur letzten Landtagswahl ein Format gemacht. Da hat sie vermittelt, worum geht es eigentlich bei der Wahl? Welche Parteien stehen dort eigentlich zur Wahl? Was sind so Kernpositionen? Und hat dann im Grundbildungszentrum Menschen, die sehr, sehr lange nicht zu Wahlen gegangen sind, angeboten, gemeinschaftlich quasi das Wahllokal in Kiel aufzusuchen, um die Stimme abzugeben. Da haben wir dann schon aber auch gemerkt, an der Annahme dieses Angebots, ne, das hat einen Teil erreicht, aber der Schwund war doch da. Also das hat nicht dazu geführt, dass sie automatisch gesagt haben, gut, dann in der Gruppe fühlen wir uns besser und dann gehen wir gemeinschaftlich dahin. Aber die Auseinandersetzung war natürlich da. Also wir hatten schon eine Gruppe, die sich damit befasst hat, die dann quasi von einer sehr versierten politischen Bildnerin in einfacher Sprache vermittelt bekommen hat, wofür stehen denn verschiedene Parteien, sich dadurch ein besseres Bild machen konnten von den Wahlpositionen, von den Wahlprogrammen. Aber das Angebot dann quasi zu sagen, also in der Gruppe trauen wir uns eher mal ein Wahllokal aufzusuchen, das hat dann nur noch ein kleinerer Teil aufgesucht. Aber es war der Versuch, quasi eine Brücke zu bauen, zu sagen, guck mal, das ist wichtig und es gibt Grundlagen, auf denen ihr überlegen könnt, was ist für euch wichtig bei dieser Wahl und für euch entscheiden könnt, wie wollt ihr eure Stimme abgeben und zu ermuntern, von dem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen und auch das Angebot zu machen, wenn das die Hürde ist, quasi, weil man ja gerade, wenn man Schriftsprache nicht sehr kundig ist, Lesen und Schreiben Schwierigkeiten macht, kann ja so eine klassische Situation Wahllokal auch angstbesetzt sein. Ich muss da mich anmelden, ich muss unter Umständen, so ist zumindest die Befürchtung, etwas lesen oder unterschreiben. Am Ende muss ich natürlich den Wahlzettel lesen und auch das Kreuz richtig setzen. Das kann man natürlich auch vorher und hat man sich dann auch vorher angeguckt. Wie sieht eigentlich so ein Wahlzettel grundsätzlich aus und wie kann ich mich orientieren? Und wenn ich vorher weiß, was ist meine Partei, kann ich mir dann auch eine Brücke bauen, wenn ich Lesen und Schreiben eben Schwierigkeiten macht. Also das kann man alles unterstützen und dann quasi diese Mutsituation gemeinsam gestalten. Aber das hat dann immerhin ein kleiner Teil auch wahrgenommen, aber dann nicht mehr die ganz große Gruppe genutzt. Ob die dann wählen gegangen sind, ist dann natürlich etwas, was sich der Kenntnis der Volkshochschule entzieht, zu Recht. Unterliegt dem Wahlgeheimnis und ist ein persönliches Recht. Aber das Angebot fand ich stark, ne? Also zu sagen, wir brauchen Brücken hin, auch in diese Wahlsituation.
Die Integration von politischen Themen in bestehende Angebote anderer Programmbereiche ist also eine Strategie in der Erwachsenenbildung. Und in dieser gewachsenen Struktur aus Volkshochschulen, Landesverbände, Bundesverband entstehen dann bisweilen auch ganz große Projekte.
Ja, wir haben ja gerade den Start erlebt von dem Projekt Starke Demokratie, starke Volkshochschule. Das ist ein Eigenprojekt aus dem Deutschen Volkshochschulverband heraus initiiert. Allein diese Initiierung ist ja schon eine, die getragen ist. Also der Bundesarbeitskreis Politische Bildung hat das mit initiiert. Der Organisations- und Finanzausschuss hat das mit initiiert. Und das ist aufgegriffen worden im Deutschen Volkshochschulverband. Im Vorstand gab es dann quasi die Entscheidung, dieses Projekt zu initiieren, die Volkshochschule eben als Ort der Demokratie stärken soll. Und da war die Auftaktveranstaltung ja mit über 250 Teilnehmenden aus den Volkshochschulen bundesweit online.
Manchmal hingegen geht es genau umgekehrt und aus einer einzelnen Idee heraus entsteht gleich eine ganze Bildungsinitiative. Das Cameo-Kollektiv aus Hannover etwa hat sich aus einem Projekt heraus gegründet. Eigentlich sollte es um eine fotodokumentarische Annäherung zum Thema Flucht und Migration gehen. Im Entstehungsprozess wurde dann recht schnell deutlich, dass besonders die Begegnungen mit den Menschen besonders intensiv und wirkmächtig waren. Und daraus ist schließlich ein Verein gewachsen, der soziokulturelle Projekte umsetzt und gesellschaftspolitischen Themen einen Raum gibt. Julius Matuschik ist eins der Gründungsmitglieder vom Cameo-Kollektiv und gibt einen Einblick in die Arbeit.
Wir haben vor 4 Jahren ein Projekt gehabt, was jetzt auch für uns heute ganz, ganz wichtig geworden ist. Damals haben wir haben das Büro für wertschätzende Kritik genannt. Da haben wir dazu eingeladen, dass man ja Beschwerden, Ideen oder Beobachtungen zu Hannover, zum Zusammenleben in Hannover abgeben kann. Das bedeutet, dass Menschen einfach in diesem Büro für wertschätzende Kritik vorbeigekommen sind und zum Beispiel gesagt haben, Hannover ist überhaupt nicht fahrradfreundlich, da muss die Stadt wirklich noch was machen. Oder andere haben geschrieben, Mensch, es bräuchte doch auf den Spielplätzen bessere Geräte. Dann hat jemand anders dazu gehängt, oh ja, und bitte auch Spielplätze für Erwachsene. Und noch jemand anders hat geschrieben, bitte doch auch mit einer Kostümkiste, damit man sich verkleiden kann. Und da kamen für alle Bereiche, für Soziales, Bildung, Umwelt, kamen da Ideen oder auch vor allem Beschwerden rein. Und wir haben das damals an die Stadt weitergegeben. Wir haben ein Magazin daraus gemacht. Also wir haben dann quasi JournalistInnen losgeschickt, zusammen mit Fotografinnen und Illustratorinnen, dass die diesen Impulsen auf die Spur gehen und herausfinden, wie könnte man das denn wirklich machen? Also Hannover fahrradfreundlicher, und ist es wirklich so unfreundlich? Oder wie würde denn ein Spielplatz für Erwachsene aussehen? Oder Einsamkeit war ganz oft ein Thema, was damals Leute aufgeschrieben haben. Das heißt, wir haben quasi geschaut, wie kann man An Einsamkeit begegnen? Was gibt es für Projekte? Genau, das Magazin war dann auch wieder so unsere Sichtbarmachung davon, von diesem Prozess und von diesem Austausch und der Begegnung, die in diesem Büro für wertschätzende Kritik passiert ist. Denn das war wirklich für uns besonders.
Gleichzeitig sind er und seine KollegInnen stets aufmerksam, nehmen Feedback und Anregungen von Teilnehmenden auf und entwickeln daraus neue Projektideen.
Damals hat jemand gesagt, ich kann es im O-Ton nicht mehr benennen, aber es war sowas wie, warum immer dieser Streit? Warum nicht einfach mal die Schnauze halten beim sich kennenlernen? Und das fanden wir so spannend und so interessant, dass wir bei einem Aufruf, wo es darum ging, neue Formen für Begegnungsformate, also experimentelle Begegnungsformate, bitte einzureichen, da haben wir uns beworben mit der Idee, was passiert, wenn die Menschen bei der Begegnung erstmal schweigen, um dann vielleicht empathischer in den Austausch danach zu gehen. Und dieser Projektvorschlag wurde tatsächlich bewilligt. Und letztes Jahr konnten wir dann 2 Jahre lang erforschen, wie sich Begegnung verändert, wenn sie schweigend beginnt. Also zum Beispiel hatten wir ein Silent Dinner, wo die Gruppe zuerst geschwiegen hat, gegessen hat und erst dann in den Austausch gekommen ist. Und haben da ganz überrascht bemerkt, dass alle sich schon ganz vertraut waren, durch diese gemeinsame Erfahrung, schweigen zu müssen und die Gespräche ging dann lockerer von der Hand und Teilnehmende haben auch gesagt, wow, so bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, mit dem ich sonst vielleicht gar nicht geredet hätte. Und wir waren komplett anders in unseren Weltanschauungen, aber haben trotzdem eine Ebene gefunden. So entstehen unsere Ideen, dass wir auch versuchen zu erspüren, was sind Themen der Zeit, was beschäftigt die Menschen, was ist vielleicht jetzt gerade wichtig. Und das übersetzen wir dann in Projektideen.
Auch Martin Bartel kennt das Potenzial offener Fragen. Als Geschäftsführer des Comparative Research Network ist er immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen für Projekte. Diese findet er unter anderem in Forschungs- und Projektergebnissen sowie im Gespräch mit Menschen und dem Einbezug ihrer alltäglichen Lebensrealitäten. Eine besondere Geschichte verbindet ihn mit einem Partnernetzwerk aus ganz Europa, mit dem CRN nun das dritte Erasmus-Plus-Projekt mit dem Titel Just Urbanities durchführt.
Just Urbanities ist ein, ja, eigentlich schon das dritte Projekt in einer Reihe. Also wir haben um 2014 angefangen mit einem Projekt namens eUrbanities. Da ging es einfach um die Frage, wie können wir denn politische Partizipation in Stadtteilen in Europa stärken. Und wir haben uns damals entschieden, halt das über Spiele zu machen und haben dann halt ein erstes, ja, hybrides Spiel entwickelt, wo man halt online spielen kann. Da geht es um einen Stadtteil, wo es halt eine heruntergekommene Wiese gibt und Bürger wollen sich halt organisieren, um zusammen diese Wiese in einen kleinen Park umzuwandeln. Und in dem Spiel geht es darum, dass man halt mit diesen Bürgern zusammen versucht, halt sich zu überlegen, wie können wir uns organisieren, um unsere Interessen durchzusetzen. Und gleichzeitig kann man das Spiel spielen. Man kann es auch verlieren, weil es gibt einen Gegenspieler, den Investor, der da gerne ein Einkaufszentrum hinbauen will. Und wenn man halt den Prozess nicht richtig macht, zum Beispiel nicht genug Bürger mit einbeholt oder dass man sich vielleicht auch guckt, ob man einen Dialog mit der Stadtverwaltung hinbekommt, gewinnt halt der Investor und es steht ein Einkaufszentrum. Das war zwar sehr schön, aber wir hatten dann halt dieses Spiel vorgestellt in den verschiedenen Nachbarschaften und dann hieß es, naja, das ist schön, wir können uns jetzt damit üben. Es war auch sehr schön, dass wir dort dann in dem Trainingskurs, den wir dazu gemacht haben, auch die Option hatten, dass zum Beispiel Initiativen, die nicht erfolgreich waren, sozusagen lernen konnten, wie können wir das denn verbessern, was können wir verbessern, wie können wir uns verändern, damit wir effektiver sind. Aber zum Schluss hieß es dann, naja gut, aber wie geht's denn jetzt weiter? Und das war genau auch die Frage für uns, weil dann war die Frage, na, wenn jetzt so eine Nachbarschaft sozusagen einen schönen Park hat, gibt es ja oft die Gentrifizierung, also die Aufwertung, ne? Also es wird, werden dann eigentlich, kommt dann erst der so ein Stadtteil, der eigentlich vielleicht vorher sozial schwach war, kommt dann unter Druck, weil plötzlich möchten halt viele Leute dorthin ziehen, weil es ist halt, es gibt halt Kultur, es gibt halt Nischen, es gibt einen schönen Park, es gibt vielleicht neue Cafés. Und da hatten wir dann eUrbanities 2.0, wo wir dann gedacht haben, naja, wie kriegen wir es denn hin, dass jetzt so eine Nachbarschaft, wo das so verschiedene Gruppen gibt, die dort reinkommen, also soziale Gruppen, wie kriegen wir die da zusammen, dass sie zusammen den Stadtteil schöner machen, dass halt keiner raus muss. Wie können wir den Stadtteil fairer machen? Wie können wir ihn gleichzeitig aber auch so machen, dass jeder willkommen ist? Und in eUrbanities 2.0 ging es dann darum, also auch in einem Online-Spiel, dass jetzt dieser Stadtteil ein Nachbarschaftszentrum bekommt. Wir haben dann da sehr viele Nachbarschaftszentren auch in Europa besucht und auch Interviews geführt. Und in dem Spiel kann man halt sozusagen sich überlegen, wie kriegen wir denn jetzt sozusagen alle Leute zusammen, um sowas zu organisieren wie ein Nachbarschaftszentrum. Und dann waren wir eigentlich schon am Ende unserer Ideen und haben gedacht, naja, mit eUrbanities 2.0, also es ist ja auch schon schön, dass es sozusagen zwei Projekte hintereinander gab, sind wir jetzt mehr oder weniger am Ende. Aber dann hatten wir sehr viele Gespräche und es stellt sich halt heraus, was wir halt gerade haben, ist wirklich, dass viele Nachbarschaften und auch Stadtverwaltungen vor den Themen sind, dass Covid-Pandemie kam. Es gibt die vielen verschiedenen Krisen, wie jetzt mit der, nach der Invasion in der Ukraine oder auch die Flüchtlingskrise, in Anführungszeichen, als wir die Flüchtlinge hatten aus Syrien. Wir haben jetzt die Inflation, wir haben immer noch Gentrifizierung, wir haben die Klimawende. Und es heißt halt, eine Krise nach der anderen kommt jetzt in die Nachbarschaften rein. Und jetzt in Just Urbanities haben wir dann gesagt, nee, das müssen wir eigentlich dann ja logisch weiterspinnen. Und wir möchten halt gerne Bürgern und aber auch Menschen, die in der Stadtverwaltung arbeiten, etwas mehr über Partizipationsprozesse beibringen, die halt helfen, die verschiedenen Nachbarschaften resilienter zu machen. Und zwar sowohl für die soziale Seite, also sei es jetzt durch die Krise der Demokratie, die ja ausgerufen wurde, sei es Wirtschaftskrisen, aber auch zu den Umweltkrisen, wie zum Beispiel jetzt der Klimawandel, der ansteht und was das für die verschiedenen Nachbarschaften bedeutet. Und wir haben halt festgestellt, dass es sehr wenig Trainingskurse gibt, wo das auch zusammengedacht wird, weil entweder wird über die sozialen Krisen nachgedacht oder über die Umweltkrisen, aber zusammen und ganzheitlich gab es das kaum. Und unser Hauptanliegen ist tatsächlich mit Just Urbanities Nachbarschaften resilienter zu machen.
Dies ist ein wirklich spannendes Beispiel dafür, wie sich ein Thema im Laufe der Zeit konsequent weiterentwickelt und wie man immer wieder neue Perspektiven und Ansätze finden kann. Und es zeigt noch einmal deutlich, wie wichtig Kooperationen und Netzwerke sind. Natürlich finden sich auch innerhalb Deutschlands spannende Kooperationsprojekte, etwa der Digital Fight Club. Und der Titel orientiert sich auch nicht nur zufällig am Film Fight Club, beschreibt es Rüdiger Fries, Referent für politische Medienbildung, Digitalisierung und das Buchprogramm bei der Landeszentrale für politische Bildung im Saarland.
Der Digital Fight Club ist jetzt eine Kooperation von den Landeszentralen Hessen, Sachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland und dem Medienkulturzentrum in Dresden und ist dort auch entstanden und ist dann halt so ein bisschen gewachsen.
Inhaltlich geht es explizit um das große, weite Feld der Digitalisierung. Feminismus im Netz, Desinformation, künstliche Intelligenz, aber auch die europäische Gesetzgebung im Bereich Digitalisierung. Und das Format wird kontinuierlich weiterentwickelt und verfeinert.
Also natürlich ist der Titel angelehnt an den Film. Und es geht eben darum, die Diskussion innerhalb der Veranstaltung zu fördern und von vornherein dazu einzuladen, miteinander ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen stärker aus diesem klassischen Format, da ist eine vortragende Person, dann wird moderiert und dann gibt es noch eine Fragerunde rauszukommen. Das ist uns unterschiedlich gut gelungen. Wir wollen das Format jetzt noch mal ein bisschen anpassen, um genau diesen diskursiven Charakter, dieses Miteinander ins Gespräch kommen, auch bei ganz unterschiedlichen inhaltlichen Positionen noch stärker zu fördern oder zu ermöglichen, dass wir wollen die Sitzordnung ein bisschen ändern, dass die Leute leichter ins Gespräch kommen. Wir wollen nicht mehr so einen langen Vortrag haben, sondern erstmal einen Kurzvortrag und dann eine Gesprächsrunde. Wir wollen die Menschen, die vor Ort sind, aber auch online dabei sind, von vornherein stärker mit einbeziehen und sie dazu anregen, ihre Positionen deutlich zu machen oder über Abstimmungen ihre Positionen kennenzulernen und daraus wieder neue Gesprächsanlässe zu generieren.
Und gerade weil es in Bezug auf politische Bildung häufig auch die Sorge gibt, dass sie tendenziös und überwältigend sei, betont Rüdiger Fries nachdrücklich:
Es geht nicht darum, Menschen zu sagen, was sie zu glauben haben oder nicht zu glauben haben oder so, sondern es geht darum, ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie seriöse Informationen von nicht so seriösen Informationen oder unseriösen Informationen, Falschnachrichten, gezielter Desinformationen unterscheiden können.
Doch er beobachtet auch, dass selbst das durchdachteste Format nicht alle Menschen erreichen kann.
Also es hat auch Grenzen, so, weil Desinformation eben auch etwas ist, was für manche Menschen was ganz stark Identitätsbildendes hat. Also Menschen verbreiten sie oder glauben daran oder vertreten sie, obwohl sie wissen, dass es falsch ist, aber finden es cool, dass solche Informationen verbreitet werden, weil sie ja darüber einen Protest zu bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen auch deutlich machen wollen.
Hier zeigt sich der digitale Raum als besonders mächtig und einflussvoll. Politisierung und Information finden mehr und mehr online statt und sind gar nicht mehr voneinander zu lösen. In der vierten Folge dieser Staffel steht deshalb die politische Medienbildung im Fokus. Dieser Podcast ist im Auftrag von EPALE entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram. Musik von musicfox.com.